Herzlich willkommen, du hörst den Einfach-Kreativ-Podcast, in dem ich mit dir all meine Erfahrungen aus einem kreativen Business teile. Ich bin Kate, deine Gastgeberin, und ich werde hier über Produktfotografie, Kreativität und allem, was dazugehört, sprechen. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du findest einige Inspirationen für dich. Und jetzt lass uns starten. Heute wird es mal wieder mehr um Fotografie gehen. Es freut mich sehr, Jessie interviewen zu dürfen, weil wir uns jetzt auch schon viele Jahre kennen und an einigen Projekten zusammengearbeitet haben. Er hat 1996 als Fulltime-Studioassistent in Hamburg bei Patrick Schwalb angefangen und startete dann 1997 seine Ausbildung als Fotodesigner am Lette-Verein. Nach seinem Abschluss war er 7 Jahre als freier Fotoassistent in Miami, Brisbane und Berlin unterwegs, und JC hat sehr früh erkannt, dass sich mit dem Wandel von der analogen zur digitalen Fotografie einiges verändern wird, und hat als einer der ersten quasi Pionierarbeit in Deutschland geleistet, als er 2007 Digirox gegründet hat. Ein Unternehmen mit digitalem Full-Service für Fotoproduktion, und 2012 ist dann daraus die Digirox GbR zusammen mit Pete entstanden, den du ja schon 2006 kennengelernt hast. Ein paar Jahre durfte ich auch Teil seines Teams sein, und das war wirklich eine sehr aufregende, aber auch herausfordernde Zeit für mich. Da werden wir bestimmt noch den einen oder anderen Einblick geben können. Und seit 17 Jahren ist er jetzt also schon weltweit mit Digirox unterwegs, hat gefühlt unendlich viele Produktionen betreut und steht heute wieder an einem Punkt der Veränderung, auf den wir später noch zu sprechen kommen. Ich habe auch diesmal wieder beschlossen, 2 Folgen aufzunehmen. Wir werden im ersten Teil vor allem auf seinen Weg eingehen und auch, wie er den Wandel der Fotografie erlebt hat. Und im zweiten Teil geht es dann um Veränderungen, um das, was Weiterentwicklung wirklich ausmacht und warum er heute wieder selbst hinter der Kamera steht. Also ich würde sagen, wir starten jetzt einfach, und ich möchte als erstes fragen, war das alles richtig so? Habe ich was vergessen? Möchtest du noch was ergänzen?
Hallo Kate. Nee, das war wunderbar. Das hast du sehr schön zusammengefasst. Das ist einmal selber immer gar nicht so gegenwärtig, außer wenn man gerade sein Resümee oder sein Resümee schreibt. Genau, ja, aber das ist so mein Werdegang im Groben. Das hast du gut zusammengefasst.
Und wir hatten ja im Vorgespräch, hatte ich dich gefragt, ob du weißt, wie viele Jobs du gemacht hast bis jetzt. Hast du mal so Pi mal Daumen über gepeilt, was es sein könnte?
Ja, ich habe das gemacht. Das habe ich tatsächlich noch nie gemacht und war dann auch ganz neugierig. Und also es sind so circa 500 Jobs habe ich mit Digirox betreut.
Wow.
In all den Jahren. Und dazu muss man sagen, dass Pete, mein Geschäftspartner, ja auch schon seit fast ganz Anfang an dabei ist. Am Anfang als Freiberufler, und dann sind wir in die GbR gegangen. Also als Digirox gemeinsam sind es dann eben auch 1000 Jobs, die wir zusammen betreut haben. Genau, und ich selber.
Wahnsinn.
Also so über den Daumen ist das die Zahl. Ja, fand ich dann auch interessant, mal so schwarz auf weiß.
Ja, ist ganz gut, wenn man noch mal ein bisschen zurückblickt manchmal, dann sieht man auch, was man so alles geschafft hat, finde ich. Warst du eigentlich schon immer so fotoaffin? Kannst du sagen, wann es so einen Punkt für dich gab, wo du dich mit Fotografie näher auseinandergesetzt hast?
Ja, also kann ich dir ziemlich genau sagen. Es gab mal eine Foto-AG in der Schule, so Schwarz-Weiß-Fotos, eine Kamera selber entwickeln und Prints machen. Das war wirklich irgendwann in der 9. oder so. Und da war so mein erster Berührungspunkt, und das fand ich einfach total spannend. Und technische Sachen haben mich immer interessiert. Ja, auch so jungsmäßig, ne? Alles, was man irgendwie technisch, fand ich immer gut. Und das war so das erste Mal, als ich einen Berührungspunkt damit hatte. Und dann hat sich mein Vater eine Kamera gekauft, eine Spiegelreflexkamera damals, so Hobby-Amateurmäßig. Und die habe ich mir dann irgendwie angeguckt und die ganze Anleitung durchgelesen und mir alles versucht irgendwie beizubringen aus dieser langweilig technischen Anleitung, wie man so eine Kamera überhaupt bedient, Blende, Verschlusszeit, all diese Sachen das erste Mal gehört. Und habe dann mit der Kamera Fotos gemacht im Kinderladen, in dem ich meinen Zivildienst gemacht habe, und habe die Kinder fotografiert. Mit einem Teleobjektiv von weit weg. Ich hatte ja keine Ahnung, ich habe halt einfach gemacht. Ja, das kam sehr gut an, weil die Leute kennen ja, allein wenn du ein Tele nimmst und eine Blende ein bisschen offenblendig machst, sieht es ja schon mal für und normal so und für mich damals auch besonders aus. Ja, und genau. Und da war so, dass ich dachte, das macht mir echt Spaß. Ja, also das waren so zwei Knackpunkte, wo ich der Fotografie begegnet bin. Aber ich hatte gar keine Ahnung, wie man und ob man das überhaupt zum Beruf machen kann. Das war mir total fern. Und meine Familie war niemand, der da Berührungspunkte hatte oder irgendwie künstlerisch mich gepusht hätte. Und so ist das dann so ein bisschen in der Versenkung verschwunden oder war gar nicht so aktuell. Ich habe genau mit Zivildienst gemacht, mein Abi zu Ende gemacht, dann die Suche nach einem Studium und habe auch ein Studium angefangen, habe BWL mit dem Schwerpunkt auf Ökologie angefangen und war da so dann lost, habe nach 3 Semestern gemerkt, so nee, das ist irgendwie alles, das ist Quatsch, das ist irgendwie nicht meins. Dieses langfristige Studieren in dieser Bubble und ja, mich dann nicht zu Hause gefühlt und habe das dann eben abgebrochen und habe gesagt, ich muss irgendwas Praktischeres machen, irgendwas mehr mit den Händen, irgendwas Direkteres. Und wie das Leben dann oft so ist, über einen Zufall habe ich mit einer Bekannten gesprochen, die sagte, achso, nee, okay, erst habe ich ein Tischlerpraktikum gemacht, in der Tischlerei, also sehr mit den Händen. Das hat mir nicht so gefallen und auch, das war eigentlich sehr lustig, der Meister hat nach 3 Wochen zu mir gesagt, als ich dann zu ihm sagte, also ich glaube, das ist nichts für mich, eine Tischlerlehre werde ich doch nicht machen. Er hat gesagt, oh, da bin ich ganz froh, dass du dazu gekommen bist. Ich habe mir schon die ganze Zeit überlegt, wie ich dir erzähle, dass das nichts für dich ist. Also da hatte ich nicht so ein Händchen für. Und ja, dann habe ich mit einer Freundin telefoniert und habe eben darüber gesprochen, dass ich irgendwie nicht so richtig weiß, was tun, wohin. Und die sagt, ja, ich habe gerade ein Praktikum aufgehört beim Fotografen, der sucht gerade jemand, willst du das nicht machen? Und da war ich so, oh ja, super geil. Und da kam dann die Fotografie auf einmal wieder aus einer anderen Richtung und dann habe ich das Praktikum in Hamburg angefangen, was dann mein Studioassistenz geworden ist, die du eben auch genannt hast von 96 bis 97. Also da ging es los.
Also ging das quasi dann nur über die Empfehlung der Freundin, dass du dann da rangekommen bist? Ja. Weil du hattest ja so, ich würde sagen, du hast es dir ja mehr oder weniger selber beigebracht, aber hattest jetzt noch nicht so die fundierten Kenntnisse, dass du jetzt hättest sagen können, ich kann hier als Assistent arbeiten.
Gar nicht. Also im Grunde hatte ich ja minimale Ahnung, wie eine Kamera funktioniert und habe tatsächlich im manuellen Modus mit der fotografiert. Also, soweit habe ich das hingekriegt, aber mehr auch nicht. Also ich war wirklich ahnungslos. Aber der suchte eben auch genau Praktikanten für tatsächlich am Anfang gar kein Geld und dann sukzessive hat er auch mir Geld bezahlt, je länger ich da geblieben bin und zum Schluss ganz okay auch. Ja, genau. Also es war wirklich, bei mir war es wirklich ein Zufall, dass ich wieder zur Fotografie gekommen bin und war dann, da war ich dann aber auch Feuer und Flamme, weil ich das erste Mal da gesehen habe, okay, es gibt Leute, die haben das als Beruf, ja. Also ich hatte da wirklich vorher keinen Zugang zu oder auch ja, nicht den Mut, das irgendwie voranzutreiben als ernsthafte Idee, weil ich auch von zu Hause aus war ich so geprägt, man macht Abi und man studiert, das war so das macht man so. Ja, und da öffnete sich auf einmal eine neue Tür zu einer anderen Welt.
Und reden wir hier eigentlich noch von analog oder war das
nee,
schon digital?
Analog, ja. Ja, da war noch gar nicht, also digital war noch nicht mal gefühlt, nee, war auch gar nicht im Horizont. Nee, also ich habe tatsächlich in dem Praktikum dann das erste Mal eine Mittelformatkamera gesehen, in die Hand gekriegt. Der hat mich sehr cool, im Nachhinein fand ich sehr cool, ins kalte Wasser geschmissen mit vielen Sachen. Hat mir halt Sachen relativ kurz und knapp erklärt. Zum Beispiel Go-Sees war so ein Thema. Also der war ein Hamburger, gesettelter Fotograf. Hatte so unter anderem einen Dauervertrag mit Chibo. Für die haben wir diese ganzen, die machen ja diese Werbungsfotos immer für die Produkte halt, da hatte der so einen Dauervertrag, also wir hatten irgendwie 2 Tage die Woche damit und ansonsten so Kindermode und ja, viel Modesachen und dann gab es immer Ghosties, also jede Woche meldete sich die Modelagentur und sagen, ja, wir haben ja ein paar Models in der Stadt, wir wollen die vorbeischicken. Die kommen dann halt vorbei und stellen sich vor, zeigen die Mappe und man macht schnell ein Polaroid.
Ganz kurze Zwischenfrage, Jesse, für alle, die jetzt hier zuhören und nicht wissen, was Go-See ist, kannst du das kurz erklären?
Ja, also das eben die Models sind von der Agentur, sind Models in der Stadt, zum Beispiel in Hamburg, oder sie wollen neue Models eben zum Arbeiten bringen. Also die Modelagenturen melden sich bei den Fotografen und fragen die, ob sie Lust und Zeit haben für ein Go and See. Also die kommen dann und man guckt sie an und lernt sie kennen und eventuell kann man die dann halt in einem Job, der in nächster Zeit kommt, buchen. Also das sind Go-Sees, genau. Im Prinzip die Modelagenturen vermarkten da sozusagen ihre Models und schauen die dass sie die auf den Job kriegen. Naja, und da erinnere ich mich eben, wie ich nach 3 Wochen mit dieser riesigen Mittelformatkamera in der Hand stehe und er sagt, ah, ich muss jetzt los, ey, heute kommen ein paar Ghosties, du machst das dann. Und ich so, oh, Hilfe. Und genau, und so hat er mich in vielen Sachen so ins kalte Wasser geschmissen. War sehr cool und da habe ich viel gelernt in kurzer Zeit.
Also war das so dein erster Fotolehrer?
Ja, im Grunde ja, genau. Der hat mir wirklich so die totalen Basics beigebracht. Dann habe ich eben als Assistent auf den Jobs die Lichtaufbauten gemacht, die wir auch alle immer, wir haben jeden Lichtaufbau über eine Skizze festgehalten mit allen Werten der Blitzanlage, Abständen und so weiter, um das reproduzieren zu können. Da gab es einen fetten Ordner und dann hatte er halt viele so wiederkehrende Jobs, die halt ein ähnliches Licht und Setup machen. Und nach eben ein paar Wochen, Monaten war ich da eben für zuständig und habe mich da reingearbeitet und habe dann eben, hat er gesagt, ja, morgen haben wir den und den Job. Dann habe ich das aufgebaut. Bei den Jobs habe ich eben das alles kontrolliert, was man eben als Assistent so macht, dass die Blitze laufen, dass das so aussieht. Filme wechseln, Kamera pflegen, Studio aufräumen, sauber machen. Also habe dann relativ schnell nach 3 Monaten, ich glaube, es war so 3 Monate harte Lernphase und dann, glaube ich, war ich schon ein ganz guter Mehrwert für ihn und habe da eben dann Vollzeit angefangen. Es war ja auch am Anfang so, er hat gesagt, wir versuchen das mal 3 Monate und dann schauen wir mal. Und dann ist da halt ein Jahr draus geworden, dass ich da bei ihm gearbeitet habe. So war mein erster Lehrer, erster Mentor, ja, das stimmt.
Okay. Und gab es sonst noch jemanden, der dich besonders unterstützt hat? Oder hattest du so eine Art Vorbild, an dem du dich orientiert hast?
In der Zeit noch nicht, nee.
Okay. Und dann hast du nach einem Jahr beschlossen, du gehst jetzt zum Letteverein und machst die Fotodesigner-Ausbildung?
Ja, also ich habe halt relativ schnell entschieden, dass ich irgendwie da dann bei ihm angefangen hatte im Studio, dass ich in dem Bereich will und habe dann nach Möglichkeiten gesucht und habe halt in Deutschland nach Fotoschulen geguckt und ich hatte schon immer irgendwie ein Auge auf Berlin geworfen, weil ich es einfach aufregend fand, große Stadt und spannend mit der Wiedervereinigung und Ost-West-Berlin und hatte mir dann eben den Letteverein ausgeguckt als eine Schule, auf die ich gerne möchte. Und der Patrick, der Fotograf, bei dem ich die Studioassistenz gemacht habe, hat es eben auch toll unterstützt und mir da auch sehr geholfen, die Aufnahmeprüfung da zu machen, die ja bestand. Ich glaube, die machen es auch immer noch so, aus 4 freien Arbeiten und 4 Aufgaben, die man fotografisch zu lösen hat. Und das konnte ich dann halt bei ihm im Studio machen, konnte sein Labor benutzen, zu irgendwie super günstigen Konditionen. Und ja, das war toll. Also ich habe vom Praktikum bis hin dann zu dieser Aufnahmeprüfung da bei ihm sehr viel gelernt und er hat mich da toll unterstützt. Und dann hat das geklappt und so bin ich dann nach Berlin weitergezogen.
Okay. Und was war deine freie Arbeit für die Aufnahmeprüfung?
Also,
weißt du das noch?
Also eins war eine Architekturaufnahme von einer Ruine, eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, die ich von unten gemacht habe, die war so ganz grafisch. Das ist was ich auch nach wie vor gerne mache. Das fällt mir jetzt ein. Könnt ihr mal rausholen, aber kann ja keiner sehen. Also,
nee, leider nicht.
Ja, eine Aufgabe war ein Stillleben über, ich glaube, Freundschaft, das habe ich irgendwie Blumen gemacht, so 2 Blumenkelche, die sich irgendwie begegnen sozusagen, cross-processed, so ganz knallbunt und ja, also es ist schon süß, wenn ich die Sachen jetzt angucke. Ja, es ist halt jemand, der gerade anfängt und sich bei einer Fotoschule bewirbt, so sieht es halt auch aus. Aber das war natürlich schon auch ein toller Erfolg, weil Letteverein war eben schon so, war nicht so einfach, das zu kriegen. Also die haben immer sehr viele Bewerber gehabt und dann eben auch ein Gespräch und so, also es war schon aufregend und spannend und dann auch für mich so, ja, durchaus ein Erfolgserlebnis, das geschafft zu haben und da hinzukommen.
Die Ausbildung war 3 Jahre.
3 Jahre, ja. Mhm.
Hast du während dieser Zeit auch noch nebenbei in der Fotobranche gearbeitet oder wie hast du das gemacht?
Ein bisschen nur. Also so in dem letzten Jahr dann wieder mehr von den 3 Jahren. Die ersten 2 Jahre ist man schon auch echt gut beschäftigt mit dem Unterricht und den Arbeiten auf der Schule. Und das 3. Jahr ist ein sehr freies Jahr, wo man im Grunde tatsächlich seine Abschlussarbeit macht, seine eigene und gemeinsam mit der Klasse die Ausstellung organisiert. Da habe ich schon so ein paar kleinere Assistenzjobs gemacht. Ja, da ging das dann schon los.
Okay, und dann nach deinem Abschluss, was hast du da gemacht?
Also nach meinem Abschluss bin ich relativ bald nach Miami gezogen, weil ich in diesem letzten Jahr eine Assistenz bei einem Fotografen hatte, der in Miami lebte und mit dem ich mich sehr gut verstanden habe. Der fragte so, was wir denn, also ich und ein Kumpel von mir haben diese Assistenz gemacht, was wir so nach der Schule vorhaben und machen wollen. Und wir so, naja, wir wollen irgendwie versuchen, als Assistenten und im weiteren Verlauf als Fotografen zu arbeiten und wollen mal schauen. Und er so, naja, bei mir wird eine Stelle frei. Also wenn ihr Interesse habt, könntet ihr nach Miami kommen. Da haben wir gar nicht so lange überlegt, da hatten wir mega Bock drauf. Wir waren beide irgendwie ungebunden, hatten die Schule abgeschlossen und hatten eine Aussicht, irgendwie in Miami zu arbeiten als Assistenten. Das war super. Und dann bin ich eben nach Miami gegangen, ein paar Monate nach Abschluss des Lettervereins. Und dann, da haben wir dann uns die zweite Assistenz bei diesem Fotografen geteilt. Haben uns auch eine Wohnung geteilt. Also das war alles knirsch, aber es ging. Dann habe ich Fulltime als Assistent gearbeitet. 2 Jahre mit dem hauptsächlich.
Was hat der für Fotografie gemacht?
Der hat Modekatalog als Butter- und
Ah,
Brotgeschäft.
okay.
Und er hat dann noch so Musikcovers und Porträts auch in Teilen, vielleicht so 20, 30% seiner Arbeit. Aber das meiste, was wir gemacht haben, war Katalog. C&A war damals ein großer Kunde von ihm. Mit dem haben wir ziemlich viel gemacht. Und das war spannend, nach der Schulzeit dann mal in die Praxis zu kommen, weil das schon dann ein Riesenunterschied war. Also im Grunde lernt man es erst beim Assistieren richtig, was in der Fotografie abgeht und wie es wirklich funktioniert. Also das andere ist so, ja, die Schule war Trockenschwimmen und sicherlich gut. Bin auch froh, dass ich das gemacht habe, aber dann ging es halt erst richtig zur Sache, ja.
Nachdem du dann in Miami warst, 2 Jahre waren das, ne?
Okay.
Bist du dann zurück nach Berlin?
Nee, dann bin ich über Umwege, großen Umweg bin ich zurückgekommen. Also, ich war 10 Monate in Australien und vor den 10 Monaten war ich noch 5 Monate in Asien. Also, ich habe einmal eine richtige Auszeit genommen mit einem Kumpel. Dann sind wir durch Indonesien oder nach Indonesien gereist und haben einen langen, langen Tauchurlaub gemacht, was echt genial war. Eine meiner besten Zeiten meines Lebens. Wir haben da im Dschungel in so einem kleinen Dorf gelebt und sind tauchen gegangen, haben unsere Tauchscheine gemacht und sind dann noch ein bisschen durch Thailand gereist. Und das Ganze war aber eigentlich, also dass ich Miami aufgegeben habe oder da weggegangen bin, war im Grunde, weil der Fotograf, für den ich da gearbeitet habe, der mittlerweile ein sehr guter Freund von mir ist und der wirklich mein Haupt, eigentlich, den, das ist so mein Mentor-Fotograf, nenne ich immer. Von dem habe ich sowohl fotografisch als auch menschlich und auch Einstellung zur Arbeit und zu Kunden und so am allermeisten gelernt oder mich sehr geprägt. Der ist nach Australien gezogen. Also mein Hauptarbeitgeber ist weggezogen aus Miami. Und dann war halt so die Frage, bleibe ich alleine da? Traue ich mir das zu? Und dann hatten wir eigentlich wir hatten die Idee in Australien dann, der Fotograf und ich, für den ich da gearbeitet habe, zusammen weiterzuarbeiten, eventuell ein Studio aufzubauen. Also wir hatten recht große Pläne sozusagen, weiter zusammenzuarbeiten in dieser Konstellation. Auf dem Weg dahin habe ich mir ein bisschen Zeit genommen, wie ich das so damals noch konnte. Ungebunden, ein bisschen Geld verdient gehabt in Miami und habe dann eben diese Reisezeit eingebaut, was echt ein schöner Break war. Bin dann nach Brisbane gegangen. Für 10 Monate nochmal.
Okay, aber dann bist du da auch nicht dauerhaft geblieben. Du bist dann auch dann doch zurück nach Berlin?
Dann bin ich zurück nach Berlin, genau.
Okay.
Ja.
Und warum? Also wolltest du zurück oder war das nicht das, was du dir oft hattest oder was war der
Ja,
Grund?
das hat nicht so funktioniert in Brisbane, wie wir uns das vorgestellt haben. Der Blasius hieß der, Blasius Erlinger, für den ich da gearbeitet habe, der hat wahnsinnig viel immer noch in den USA gearbeitet, hat nicht so gut Fuß fassen können im australischen Markt, der sehr klein ist. In die USA konnte er mich immer nicht mitnehmen, weil die Kunden natürlich dann die Assistenten aus Amerika bevorzugt haben wegen den Kosten. Also ich saß so ein bisschen auf dem Trockenen, was Jobs anging. Ich habe dann eigene Tests geschossen, Model-Tests und habe eine Band fotografiert und habe mir angefangen, eine Mappe aufzubauen, um auch selber als Fotograf Fuß zu fassen. Das Studio haben wir auch nicht gegründet, weil wir gemerkt haben, dass der Markt es auch gar nicht hergibt. Australien ist halt nochmal ein ganz anderer Planet und ein sehr kleiner Markt. Es sind nur 20 Millionen Menschen auf zwar einem riesigen Kontinent, aber es ist sehr explosiv und schwer reinzukommen. Und dann hat es drei technische Gründe gehabt. Ich hatte nur ein Visum für 12 Monate. Sehr schwer in Australien mit Visa. Und ich habe dann versucht, ein Übersetzervisum zu kriegen. Dafür musste ich aber ja erstmal Übersetzer sein. Aber dafür war mein Englisch dann doch nicht gut genug. Also da bin ich amtlich durchgerasselt. Also ich hatte kein Visum mehr. Jobs liefen nicht gut. Also da war ich so ein bisschen lost und auch in der Sackgasse. Und dann habe ich auch nach, dann waren es ja 3,5 Jahre, knapp 4 Jahre, die ich nicht in Europa war, habe auch irgendwie Europa vermisst. Nicht jetzt in particular Deutschland, aber so europäische Kultur, auch ja immer so weit weg von der Zeitzone her zu sein. Ja, und dann habe ich gesagt, ich gehe zurück nach Berlin erstmal. Also ich war, da war ich auch nicht, da war ich noch, war ich nicht so entschlossen, wo ist Russland. So bin ich wieder in Berlin gelandet.
Interessant. Über Amerika, Australien, zwischendurch eine Auszeit, zurück nach Berlin. Wie kam es denn dazu, dass du dir überlegt hast, du möchtest jetzt dies Digirux gründen mit digitalem Service? Hast du das während deiner Assistenz beobachtet, dass da dieser Wandel stattfand? Oder wie hast du überhaupt erkannt, dass es dafür einen Markt geben wird?
Ja, das ist wirklich ein interessanter Knackpunkt, weil da bei mir dann ja auch so eine Weiche gestellt wurde. Also ich habe in den Jahren, die wir gerade beschrieben haben, kamen so Digitalkameras ja immer, kamen schon auf den Markt. Die waren aber alle noch nicht gut genug. Ich hatte so eine ganz kleine Pocket-Digi-Knipse für mich privat. Dann hatte ich in Miami schon eine der ersten Digitalkameras von Nikon gekauft mit 6 Megapixel. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn man ein bisschen Ahnung davon hat. Es ist wirklich im Vergleich zu heute ein totaler Witz. Jedes iPhone hat bei Weitem mehr als das. So, aber ich hatte da eben schon die ersten Berührungspunkte so und habe mit der fotografiert und es war qualitativ, war auch wirklich nicht so doll. Aber ich war da schon am Start, also schon neugierig drauf und habe auch Retusche schon gemacht. Also da hatte ich schon die ersten Berührungspunkte. Dann habe ich in Amerika auch gesehen, dass so Filmfirmen und auch die Rents, trotz dessen, dass noch so in den Kinderschuhen waren, schon angefangen haben, das anzubieten, zu vermieten. Und es schon Leute gab, die da reingegangen sind und da einen Markt gesehen haben, dass das kommt in der kommerziellen Fotografie. Und als ich dann wieder in Berlin war, kamen halt die ersten Jobs auf und ich habe eine Anfrage gekriegt für einen Job, wo der Kunde wechseln wollte von analog auf digital. Und zwar mit meinem Fotografen, mit dem ich in Miami gearbeitet habe und nach Australien gezogen bin, der dann wieder in Berlin witzigerweise gebucht worden ist für einen Job. Und die wollten digital und er logischerweise an mich gedacht, beziehungsweise ich war einfach als Assistent, hätte er mich eh gebucht. Also hat er auch, so rum war es. Hat gesagt, wir müssen das digital machen, kannst du mir helfen? Und ich gesagt, ja, okay, dann lass uns das mal irgendwie auf die Reihe kriegen. Dann habe ich jemanden gesucht, der das, also ich glaube, die Jobbezeichnung gab es noch gar nicht so richtig, Digital Operator, sondern irgendwie haben wir jemanden gesucht, der das, der den Computer bedient sozusagen. Dann habe ich jemanden gefunden, der sagt, er macht das, er kann das. Dann haben wir Equipment zusammen gemietet aus Hamburg und aus München, um das Rückteil ranzukriegen. Ich glaube, das kam aus München. Die Monitore aus Hamburg. Und wir haben alles zusammen gemietet und so weiter und haben den Job gemacht. Also es war absoluter Horror. Es war so kompliziert und es hat nichts funktioniert. Also es war schlimmer, als auf Film zu fotografieren, weil keiner wusste so richtig, wie man das beurteilt. Wir hatten einen Laptop, es war langsam. Am Abend vor dem ersten Tag habe ich und der Operator das Equipment gekriegt und wir haben 2 Stunden gebraucht, um rauszufinden, dass das 10-Meter-Kabel nicht funktioniert, weil es nicht genug Strom hat und alle Bilder kamen korrupt als völlig grüne, matschige Bilder an. Also wir haben diesen Job und der arme Kerl, der hat jede Nacht noch 6 Stunden nach dem Shooting-Tag gearbeitet. Also das war mein erster Job digital und da hatte ich den Entschluss gefasst oder die Business-Idee, dass, also wenn wir digital wechseln, dann muss es geiler sein als analog und nicht schlimmer. Und so kann das auf gar keinen Fall sein. Und da war diese Idee geboren und da habe ich eben auch mit meinem Mentor-Fotografen dann noch abends im Hotel gesessen, als wir den Job dann endlich durch hatten und haben drüber gesprochen. Und er meinte, mal hatten wir beide die Idee, das wäre doch eine geile Jobidee. Könnte ich mir das Equipment auch finanzieren für meine eigene Fotografie? Ja, so war die Idee entstanden.
Also nochmal für die zur Erklärung, die nicht wissen, was Digital Operator ist. Das ist quasi, würde ich sagen, der technische Support bei Fotoproduktion. Also du kümmerst dich um Kamera, Dateien, Backup, alles, was da so anfällt. Richtig?
Ja, super. Ja, genau.
Na, so könnte man das doch beschreiben.
Ja.
Und jetzt gab es ja dieses Digitale ja noch. Das war ja noch gar nicht, ne? Es war ja erst dieser Übergang. Wie hast du dir denn überhaupt dieses ganze Wissen dazu angeeignet? Du hattest ja auch niemanden, den du wirklich fragen konntest, weil es war ja für alle komplett neu.
Ja, ich habe das einfach irgendwie gemacht. Und wie damals mit der Spiegelreflexkamera meines Vaters die Anleitung gelesen und ja auch im Internet geguckt. Ein bisschen was gab es halt schon, aber nicht viel. Aber also ja, ich bin da einfach reingesprungen. Ne? Und es hat auch nicht alles immer funktioniert. Überall Sachen, die man anfängt, ist es nicht sofort perfekt. Ich habe viel mit Leuten geredet, viel ausprobiert, viel getestet. Ich habe eben dann einen Kredit aufgenommen und mir das Equipment gekauft, nachdem das entschieden war, dass ich das als Business-Modell machen will. Und da war es noch so, dass ich, also parallel habe ich eine Mappe aufgebaut und war als Assistent und Fotograf, also ich wollte Fotografenweg einschlagen oder war nach wie vor dabei. Und dann habe ich das so parallel gemacht. Ich habe gedacht, also es gibt JC Blaum Photography und es gibt JC Blaum Digital Operator. Ja, und dann habe ich einfach wahnsinnig viel rumgebastelt und Kabel ausprobiert und getestet und gemacht und mir so ein Flight Case gebaut und den Computer da rein. Also ein Flight Case ist so eine, gibt es von Konzerten, kennt man das vielleicht, so eine, kann man sich individuell maßschneidern lassen für irgendwelche Equipment-Teile. Und da war der Monitor drin und der Computer. Ja, habe mich dann da einfach reingestürzt und das war mega spannend.
Also Learning by Doing.
Learning by Doing, kurz gesagt, ja, ja. Genau.
Okay. Wie kam es dann so zu deinen ersten Aufträgen? Ich meine, von dem ersten haben wir jetzt gehört. Das war ja dann eher mit der Zusammenarbeit eigentlich mit dem Fotografen, den du schon kanntest. Aber ja, dann, als du beschlossen hast, Digirox zu gründen, da wirklich jetzt ins Geschäft zu gehen, wie kamen die ersten Aufträge? Also wie hast du Werbung gemacht, eine Website? Bist du mit den Leuten einfach so im Gespräch gewesen? Oder wie hat sich das ergeben?
Hat sich so tatsächlich aus meinem Netzwerk am Anfang ergeben, weil ich ja einige Leute kannte über das Assistieren und die alle vor dem Problem standen, dass die Kunden halt angefangen haben, digital anzufordern, beziehungsweise die Fotografen manche auch selber Interesse hatten, viele aber auch nicht. Also ich habe auch viele Fotografen begleitet, die eher unglücklich darüber waren. Für die war ich aber genau der perfekte Dienstleister, weil ich das Analoge halt komplett gelernt hatte. Ich wusste deren alten Workflow und wusste genau die Veränderung, die kommt, die für einen Fotografen eben wahnsinnig verunsichernd war, von ich zeige dem Kunden drei Polaroids, so ein paar Zentimeter mal ein paar Zentimeter Bild und danach habe ich meine Ruhe und schieße auf Film und dann sehen wir die Bilder später wieder zu. Auf einmal sieht man jedes Bild, was man schießt, auf dem Monitor. Genau, also es hat sich aus meinem Netzwerk ergeben, dass halt dann die, und es war auch am Anfang, waren es halt auch manchmal so Jobs, wo der Fotograf, der hatte dann selber ein bisschen was und kannst du mit dem Computer kommen und wir nehmen meine Kamera und dann wurde so zusammengestückelt, es war so halb-halb, dann habe ich noch halb assistiert, halb Digi gemacht, also das ging so aus dem Netzwerk heraus und dann habe ich eben das Gefühl gehabt, dass dann Markt ist und Markt entsteht und habe das eben mit einer Website ein bisschen größer und offizieller gemacht. Bin dann auch so ein Production Paradise, ich weiß nicht, ob man das erklären sollte, also ein Forum für Fotografie-Newsletter, Forumsseite kann man, glaube ich, sagen, beigetreten, um Werbung zu machen. Ja, eigentlich das allermeiste in meiner beruflichen Laufbahn und gerade am Anfang gegenüber Mund zu Mund und ist auch ja die unschlagbare Variante der Werbung, muss man sagen. Ja, genau. Also das war so ein bisschen Selbstläufer dann. Es war irgendwie zur richtigen Zeit das richtige Ding.
Kannst du dich noch daran erinnern, wann es so ungefähr war, dass du gar keine analogen Anfragen mehr bekommen hast?
Ja, nee, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Aber also relativ schnell, ich seit 2007 habe ich sicherlich nichts mehr analog gemacht oder hatte eine andere. Ich denke, das war echt innerhalb von ein, zwei Jahren war das Thema dann gegessen. Und 2005, als ich angefangen habe, war halt die Schallgrenze von 25 Megapixel auf Mittelformat. Damit ging es auf einmal los. Da haben alle gesagt, so jetzt können wir was damit anfangen. Das sind Dateien. Genau, da ging es los. Und dann ging das ganz schön schnell. Ja, erschreckend schnell eigentlich.
Ja, also viele Fotografen mussten ja auch wahrscheinlich umdenken und es war, wie du ja schon sagst, auch eine ganz andere Form der Dienstleistung plötzlich, weil der Kunde ja auch ganz anders eingreifen konnte, sage ich mal. Wie hast hast du selber die Veränderung so bei deinen Kunden wahrgenommen, die ja alle aus, ja, ich würde sagen, die kamen bestimmt alle aus dem Analogen, oder?
Ja, klar. Also am Anfang war das, habe ich nur mit Leuten gearbeitet, die aus dem Analogen kamen. Also kam erst viel später, dass die nachkamen, die nur digital gelernt haben, die Jüngeren, ja. Ja, das hat schon alles ganz schön durcheinander gewürfelt. Also gab halt viele Unsicherheiten auf vielen Seiten. Also die Fotografen hatten eine neue Rolle, mehr zu dirigieren und weniger die totalen Könige zu sein, die das Wissen für sich haben und läuft sozusagen, so wie sie sagen. Wir hatten auf einmal jemanden an der Seite, der diesen Workflow mit betreut und da auch Ansagen zu machen hat. Ist es scharf? Reicht es von der Auflösung? Können wir das so machen oder geht es nicht? Aber die größte Veränderung war eigentlich, dass man jedes Bild sieht. Und das war wahnsinnig schwierig für die Fotografen auch. Aber auch die anderen mussten alle lernen, dass sie nicht zu jedem Bild sofort was sagen. Ja, also man macht dann so Testbilder. Man ist selber noch dabei, das Licht einzustellen. Ja, also so basic des Bildes aufzubauen. Und dann steht da der Kunde und sagt, die Hand sieht aber komisch aus. Die muss woanders hin. Und das ist so, okay, gar nicht das Thema. Also das habe ich im Nachhinein damals, war das eine große Veränderung, dieses Bild, was immer zu sehen ist. Ich habe auch tatsächlich viele Jobs. Am Anfang haben mich die Fotografen eben auch in die letzte Ecke gesetzt und mich mit Molton eingebaut, damit genau das nicht passiert.
Okay.
Ja? Also die haben mich wirklich versteckt, so die Monitore versteckt. Und der Kunde durfte dann erst kommen, wenn man ein schönes Polaroid in Anführungsstrichen hatte. Ja, also.
Verstehe.
Naja.
Es gab bestimmt auch Produktionen, die dir nachhaltig im Kopf geblieben sind. Welche würden dir jetzt so spontan sofort einfallen?
Aus der Anfangszeit.
Das ist egal, so grundsätzlich kann auch, ist mir jetzt auch egal aus welcher Richtung, ob jetzt positiv, negativ, irgendwas, was dir da in Erinnerung geblieben ist.
Ja, da wir gerade so über die Anfangszeit sprechen, ist mir, was mir sofort eingefallen ist, was so sinnbildlich war für diese Veränderung, war, da habe ich mit einem sehr bekannten Werbefotograf einen Job gehabt in München und der hat Oliver Kahn fotografiert. Und ich bin dazu gebucht worden und das habe ich sowohl in Erinnerung, weil das einer meiner ersten großen Jobs war, als ich die Digiworks angefangen habe. Und das war irgendwie, das war toll, tolles Gefühl so. Fette Buchung nach München, tolles Budget. Ich hatte mein Transportauto neu eingerichtet mit meinem ganzen Equipment drin, bin da runtergefahren. Und dieser gestandene Fotograf, ja, echt eine Nummer, also echt ein Typ, bekannt und wusste viel und so weiter. Es war sein erster Digi-Job. Der erste. Und stand vor dem Bildschirm und hatte mir den Bildschirm angeguckt, die Kamera, mich, den Bildschirm und hatte nur Fragezeichen im Auge und guckt mich an und sagt, aber wie beurteile ich denn das Bild jetzt? Was ist mein Polaroid? Also der war komplett verunsichert und das war für mich so sinnbildlich für diese erste Zeit. Das vergesse ich nie. Und dann habe ich ihm das eben erklärt, das RAW und das kann er beurteilen und der Monitor ist kalibriert und dann habe ich diese technischen Parameter versucht nahezubringen und das ging auch ganz gut und ja, und dann war es auch noch ein Celebrity, also es war ein spannendes Spiel, an das ich mich oft zurückerinnere aus dieser Anfangszeit.
Spannend. Und mit wem hast du sonst so bei Fotoproduktionen zusammengearbeitet, wenn du da was erzählen kannst?
Mit welchen Fotografen oder mit...
Fotografen, ja.
Ja, Fotografen, ja. Also das waren ja jetzt einige, wie ich selber festgestellt habe, 500 Produktionen.
Ja.
Genau. Also, kann ja mal so ein paar Namen sagen. Ich weiß nicht, ob die Leute die kennen, aber ich habe gearbeitet mit Christian Anwander, mit dann Bilayou, mit Gavin Bond, Nico Bustos, Liz Collins, Sascha Höchstetter. Ja, wenn ich selber, ich muss selber tatsächlich dann zwischendurch mal auf eine Liste gucken, weil ich das auch immer gar nicht so parat habe. Nach wie vor arbeite ich mit Armin Moorbach viel. Ich habe mit Markus Olsson gearbeitet, Bernd Opel, ja, Katja Wieg, Cema Jeste. Eine ganz schöne Liste, ja.
Eine über die Jahre. Sehr schöne Liste auch.
Ja, auf jeden Fall.
Und hattest du mal bei irgendeiner Produktion so einen richtigen Fail? Also bei dir selber, meine ich?
So einen richtigen Fail? Ja, also ganz am Anfang hatte ich einmal einen Fail in der Nachbearbeitung. Das war eine der Sachen, die echt schwierig rauszufummeln waren, wie sehr wir die Bilder nachschärfen. Da gab es so ganz über sich widersprechende Tests und Berichte. Und da habe ich einmal einen Datensatz abgegeben, der völlig überschärft war, ja, weil ich irgendwie so dachte, für den Druck muss das so sein. Und also das war so ganz am Anfang, das weiß ich noch. Ja, ansonsten bin ich, ist mir einmal, habe ich ein, ist mir, also wirklich einmal in 20 Jahren musste ich meinen Backup-Rechner für ein Shooting nehmen, weil der Hauptrechner über ein Update, was kurz vorher gefahren wurde, mit der Kamera nicht mehr reden konnte. Das war so eine Phase, wo Canon und Capture One sich nicht richtig, okay, das geht jetzt sehr ins Detail, also es war ein Problem zwischen Kamera und Computer und im Grunde habe ich ein Update zu früh gemacht. Ja, deswegen haben wir immer Backup-Rechner. Das war ein bisschen doof. Das hat mich auch echt geärgert. Ja, ansonsten eigentlich keine Riesenfels. So und so muss man es eben auch aufbauen, den Job, dass man immer einen Backup-Plan hat.
Als wir uns kennengelernt haben und zum ersten Mal zusammengearbeitet haben, habe ich dich als sehr, also extrem strukturierten Menschen wahrgenommen. Ich glaube, das ist auch etwas, das muss man speziell auch als Digital Operator einfach haben, weil so viele Dinge gleichzeitig am Set passieren, wir ja auch so für viele Dinge gleichzeitig verantwortlich waren. Also ich erinnere mich ja noch an Jobs, wo wir nicht nur auf die Kamera geachtet haben, sondern nebenbei noch Photoshop gemacht haben, noch Bilder zusammengestitcht haben, noch ausgedruckt haben und Backups gemacht haben und alles lief irgendwie gleichzeitig. Hattest du diese Struktur schon immer? Also ist das so eine Charaktereigenschaft von dir oder hast du das dir irgendwie auch so beigebracht, um so in dem Job auch so professionell zu werden?
Ich glaube, das habe ich tatsächlich mitgebracht. Also da hat sich das bei mir einfach zusammengefügt, dass ich in den Job so reingegangen bin und da auch Spaß dran hatte, weil ich das schon, ja, weil ich das, das habe ich einfach automatisch, da brauche ich mir keine Mühe für geben oder man könnte es auch mit dem Schmunzeln so sagen, dass ich nervös werde, wenn ich nicht Struktur habe. Also wer mich persönlich ein bisschen besser kennt, weiß auch, dass ich eben auch im Privaten so bin und alles in seine Ordnung gerne bei mir hat. Und mir gibt Struktur eine innere Ruhe. Wenn ich zu strukturlos um mich rum, dann werde ich selber unruhig, weil ich brauche das sozusagen persönlich. Und das kann ich in meinem Job halt als Digital Operator voll ausspielen, weil das einfach so ein Grundbedürfnis von mir ist, Sachen zu ordnen und in Struktur zu bringen. Und da hast du recht, das ist das A und O beim Operating, dass man eben das alles in eine Struktur gießt, sowohl das Equipment als auch die Datensätze. Genau, ja, da hast du recht.
Ich persönlich hatte das jetzt nicht, aber ich habe es doch mal vereinzelt beobachtet, dass es gerade für Digital Operator, die nebenbei auch Fotografie gelernt haben oder auch fotografisch tätig waren, es sehr schwer fiel, dann manchmal in dem Job auch abzuschalten und einfach diesen technischen Support zu geben, ohne zu werten, ohne einzugreifen und aus der eigenen Sicht auf die Fotografie da jetzt irgendwas forcieren wollen. Fiel dir das auch mitunter schwer? Weil du hattest ja auch das Wissen der Fotografie. Du hattest ja nicht nur die Technik, du hast ja auch die kreative Seite kennengelernt.
Ja, also in den meisten Fällen eigentlich nicht. Ich konnte das, das kann ich schon sehr gut. Also ich konnte sehr gut in dem Moment sozusagen Dienstleister zu machen und das Bild kreieren, nicht als meine Baustelle wahrzunehmen. Dran vorbeigucken kann man natürlich auch nicht. Also ich finde natürlich ein Bild dann auch toll oder nicht toll. Das nehme ich schon irgendwie wahr. So, aber das beeinflusst nicht meine Arbeit. Außer es wird ganz extrem. Also ja, gab so Jobs, wo ich wirklich schlimm fand und gedacht habe, boah, das geht alles gar nicht zusammen. Also die ganze Vision von der Agentur passt nicht mit dem, was der Fotograf macht. Alle sind unglücklich und irgendwie ist das Bild so verdacht und verkopft, dass es auch einfach kacke aussieht. Dann ist es manchmal schon schwierig, so sich dann noch zu motivieren, positiv ins Team reinzuwirken, weil es irgendwie so, das geht auch nicht spurlos an mir vorbei. So, aber grundsätzlich war das schon was ich ja eigentlich gut kann, einfach.
Aber auch in solchen Momenten hast du nicht eingegriffen oder so, sondern
ja, also dass ich dann, das habe ich schon, ich biete mich dann schon an. Also es finde ich eine feine Linie. So, manche Fotografen fragen das auch und möchten das auch ein bisschen mehr zusammenarbeiten. Also, dass man so eben nicht nur ein technischer Dienstleister ist, sondern gemeinsam an dem Bild auch inhaltlich arbeitet und freuen sich über Input. Manche nicht so. Und ich habe schon auch in manchen Fällen dann auch ja, mache ich schon auch Vorschläge und schaue und also beteilige mich inhaltlich und sage, können wir das nicht? Wollen wir das nicht immer so ausprobieren und so? Doch, das schon. Ja.
Ja.
Das stimmt.
Und nach allem, was du jetzt die letzten Jahre so erlebt hast und noch erleben wirst, was hast du denn selbst für dich so für die Zukunft geplant? Hast du ein Ziel? Kommt jetzt noch, weiß ich nicht, Digirox 2.0 oder wohin geht's?
Also mit Digirox, ja, mit Digirox nicht. Also es gibt aber ein JC 2.0, also so könnte man es sagen. Vor ein paar Jahren war ich noch dabei mit meinem Geschäftspartner Pete, Digirox 2.0 oder ja, 3.0 sollte das schon fast werden. Das war ja auch in der Zeit, wo du bei uns warst, wo wir mit freien Mitarbeitern gearbeitet haben und Retuscheabteilungen aufbauen wollten und die ganze, also Digirox eben größer machen wollten mit mehr Mitarbeitern und auch noch der Postproduktion. Und das haben wir dann ja mit Corona und dem irgendwie Einbruch, den es da gab, sozusagen, haben wir uns da kleiner gemacht und sind durch diese Krise navigiert. Und dabei kam eben raus, dass wir das eigentlich nicht nochmal größer machen wollen. Und das ist auch eben doch sehr persönlich zugeschnitten ist auf Pete und mich. Wir haben beide unsere Kunden, unsere Leute, die mit uns arbeiten. Das war toll mit dir, Kate. Ich habe super gern mit dir gearbeitet, aber und auch mit Janek, der damals bei uns war. Aber es war auch wahnsinnig schwierig, euch richtig zum Laufen zu kriegen, also dass ihr regelmäßig Jobs habt, dass es für euch gut ist und für uns gut ist, weil die Leute dann doch immer lieber einmal mit mir gearbeitet, mich kennengelernt, dann wollten sie bei mir bleiben oder andersrum. Also das war irgendwie nicht das Richtige. Und dann ist bei mir der Wunsch aufgekommen, wieder selber zu fotografieren. Und das war lange so ein sehr im Dornröschenschlaf. Und das macht mir da total Spaß, das wieder zu aktivieren. Also genau, das ist in Planung. JC Blaum Photography 2.0.
Ich würde jetzt zum Schluss noch drei Fragen stellen, die ich jedem stelle. Du antwortest einfach ganz spontan, was dir jetzt erstes einfällt. Wenn dir nichts einfällt, ist das auch okay. Sagst du einfach weiter.
Na gut, ich hoffe, ich kann das. Ja.
Na klar, ganz einfach. Erste Frage. Was würde mich an dir überraschen?
Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wir kennen das doch so gut. Würde dich noch was überraschen?
Also ich habe heute auch schon wieder viel Neues erfahren.
Aber wahrscheinlich, ne? Ja. Aber ja, also fällt mir jetzt gerade nichts ein. Ich bin manchmal echt blank bei so spontanen Sachen. Aber genau, versuchen wir es weiter.
Alles klar. Nächste Frage. Was würdest du verändern, wenn du die Macht dazu hättest?
Was würde ich verändern, wenn ich die Macht dazu hätte? Ganz im Allgemeinen.
Kannst du dir aussuchen?
Ja. Dann würde ich dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche 10-mal so doll gefördert werden wie im Moment, damit wir dafür sorgen, eine tolle, gesunde, glückliche Gesellschaft zu entstehen zu lassen.
Schön. Worauf bist du stolz?
Am meisten denke ich auf meine Familie oder dass ich eine Familie gegründet habe und so weit den Weg jetzt gegangen sind, so gut dastehen, meine Frau und meine zwei Töchter. Ja, ich glaube, darauf bin ich am meisten stolz. Ja.
Ich würde diesen Teil des Interviews jetzt beenden und bedanke mich auf jeden Fall schon mal sehr bei dir für den ersten Einblick und dass dich die Zuhörer jetzt mal so auf deinen Werdegang kennenlernen konnten. Ihr müsst euch jetzt noch eine Woche auf den zweiten Teil gedulden. Es lohnt sich auf jeden Fall und natürlich verlinke ich alles von dir in den Shownotes, wo man dich findet, die Website und Digirox und Instagram und alles, was es da gibt. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt ihr mir einfach entweder per Mail, das findet ihr auch in den Shownotes, oder auf Instagram, da könnt ihr immer mit mir in Kontakt treten. Und ich wünsche euch jetzt erstmal noch einen wunderbaren Tag und wir hören uns nächste Woche wieder bei Einfach Kreativ.